Läuft.
Es läuft dann, wenn die Uhr piepst, Mix. Vorher. Here we go. So, also nimmst du schon auf?
It runs. Natürlich nehme ich schon auf. Du hast gerade gesagt, du bist unvorbereitet.
Na, es ist deine Show.
Okay, it's your show.
It's your show, Mix. Hey ho, let's go.
Mix in the house.
Okay.
Okay.
Wie geht's dir?
Gut. Wirklich gut.
Hattest du eine gute Woche?
Nee, aber das macht nichts.
Warum? Weil auch wenn du eine schlechte Woche hast, kann es dir gut gehen?
Natürlich.
Freut mich.
Das sind ja nur die äußeren Umstände, die vielleicht nicht super waren. Das hat jetzt keinen Einfluss auf mich.
Okay, das ist aber sehr erwachsen und tapfer.
Ja, das kann man lernen.
Aha.
Also, 30 Minuten brauche ich, um weinend durch die Wohnung zu rennen. Und dann ist wieder gut.
Machst du das mit so einer Art Meditation?
Schreimeditation, ja.
Okay. Mhm. Gab es auch...
Urschreiterapie.
Genau, ja, wo Leute im Wald sind, ja? Sich alles ausziehen, einen Lendenschurz anlegen und schreien. Finde ich sau gut, die Vorstellung.
Ich mache das zu Hause.
Okay, aber ja,
jetzt
halt in der normalen Unterhose, nicht im Lendenschurz.
Okay. Ja, jetzt im Winter. Im Sommer überlege ich schon Wald. Mhm. Nur, bis ich im Wald bin, ist der Schmerz verraucht und die ganze Wut.
Okay, das ist schade, könntest du mit dem Auto
hinfahren. Bin ich erschöpft, dann fahre ich mit dem Auto hin. Nee, mit dem Lastenrad.
Höre ich da leise Kritik? Mix, ich höre da doch leise Kritik am Lastenrad.
Nein. Schon cool, oder?
Lastenräder sind cool, ja?
Ja, natürlich.
Ich habe keins, aber ja? Ich könnte mir vorstellen, dass es cool ist. Ich habe auch keinen Helikopter, ist sicher auch cool. Und wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber einen Helikopter, ist cooler.
Lastenhelikopter.
Ja. Ja. Der dann mich befördert. Es wäre eh cool, mit dem Helikopter zur Arbeit fliegen. Verdammt, ey. Was kostet so ein Führerschein? Wahrscheinlich mehr als Moped, gell? Lastenrad gibt es ja überhaupt keinen Führerschein. Setz dich drauf, fährst los. Aber genau, Helikopter? Aber
Helikopter, da musst ein bisschen was können. Naja, du hast ja dann einen Piloten, weil es wäre dann schon noch geiler, wenn der nicht landet, sondern du dich abseilst.
Weiß nicht, ob selber fliegen nicht besser ist. James Bond fliegt selber.
Das Bond stimmt.
Fliegt selber. Ja. Also wir müssen da noch dran arbeiten, weil eigentlich erwarte ich, das hätte ich jetzt mir schon vorgestellt, dass mein Leben so ist, dass ich im Helikopter wohin komme.
Ja, machen wir einen Führerschein.
Können wir mal uns anmelden, ja.
Wir fragen
wobei
mal,
man versucht sich, du erinnerst dich an meinen Versuch im Sommer mit dem Zug über den Brenner Güterverkehr zu fahren.
Nein, erinnere ich mich nicht.
Ach schade, ich wollte, das ist vielleicht 2-3 Jahre her, ich dachte, ich habe es dir mal erzählt, ich wollte gern mit dem Zug im Sommer, wenn die Lokführerinnen und Lokführer Sommerurlaub machen wollen, wollte ich gern einfach 2-3 Wochen Güterverkehr über den Brenner machen. Da hätten dann meine Kinder mitfahren können und auch mal fahren und so. Und du fährst nachts. Ist, glaube ich, sehr lustig. Aber das ist jetzt nicht ein Führerschein wie Motorrad oder Auto, sondern es ist eine Ausbildung.
Okay.
Es ist eine Ausbildung. Und das dauert zu lang. Es gibt auch einen Führerschein, aber auch das dauert ein halbes Jahr. Was ich krass finde, weil man drückt Start und Stopp. Weißt du, also nein, ich will jetzt niemand, der, also vielleicht ist Lokführer wahnsinnig komplex, aber
ich schneide das raus.
Schneide das bitte raus, ja. Das wäre ja arg despektierlich. Aber nein, es ist ein Signal, das hat zwei Farben, rot und grün. Und bei grün drücke ich Start und bei rot Stopp. Mhm. Also vielleicht mit einem Hebel. So, aber ich biege nicht ab, Und ja.
Rückwärts einparken? Das ist, glaube ich, schwierig, wenn du 30 Waggons dabei hast.
Ja, aber es gibt's ja alles nicht. Krass, aber was ich wirklich ein bisschen unheimlich finde, die haben nicht mal ein Licht hinten. Wenn du nachts am Bahnhof stehst und es fährt ein Güterzug an dir vorbei, der hat hinten kein Licht, ist einfach schwarz. Ist auch egal, natürlich.
Ist vollkommen egal.
Natürlich ist es vollkommen egal. Aber von psychologischen Standpunkt fände ich das besser mit Licht. Ich finde das krass, wenn da kein Licht dran ist an dem Zug hinten.
Okay.
Weil an einem ICE ist ein Licht hinten, ergibt auch keinen Sinn.
Weil es gibt kein hinten und kein vorne beim ICE.
Der kann das Licht ja wechseln. Der macht weiß und rot.
Der fährt mal so.
Klingt ich.
Ja, eben. Mir ist egal.
Ja, aber trotzdem hat er ein weißes und ein rotes Licht. Weiß vorne, rote. Mein weiß vorne sehe ich ein, muss was sehen. Ja. Aber hinten hat er trotzdem rotes Licht, weil es sich einfach besser anfühlt.
Genau, so ging er dahin. Anfühlen. Wie fühlst du dich so?
Das interessiert dich doch eh nicht. Ich fühle mich fantastisch.
Subtil, passiv-aggressiv.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja, klar.
Das ist jetzt eine Weile her, aber ich war auf einem fantastischen Konzert, Stick to Your Guns. Und ich habe dort eine Schallplatte gekauft auf Vinyl. Und Das ist super. Mal abgesehen davon, dass das Cover sehr schön ist, dann ist 30 auf 30 Zentimeter super. Das Vinyl ist schwarz-rot. Mhm. Mit so Streifen, die von innen nach außen gehen, mit so einem splatterigen Verlauf. Das irgendwie triggert das meine Sammelleidenschaft, obwohl ich kein Sammler bin. Aber bei Vinyl, Sondereditionen in bunten Vinyl. Und dann habe ich mich erinnert, weißt du noch, Depeche Mode?
Ja.
Die ersten Maxi-Singles von denen.
Grau, blau.
Und die gab es limitiert auch in bunten Vinyl schon.
Okay.
Und da, die muss ich mal wieder suchen, weil das weiß ich noch, dass das die ersten bunten Vinyls waren, die es gab. Also nicht nur eine Farbe, also nicht, dass sie eben, wie du sagst, blau oder grau, das gab es schon ein bisschen vorher, aber die waren sogar so sprenkelig, also mehrfarbig.
Marmoriert oder?
Irgendwie so. Okay. Und das war cool. Und dann kamen die Picture-LPs.
Ja, aber die klingen doch angeblich nicht so gut. Auch mit Farbe nicht. Da bist du der Profi.
Sagen wir mal so, ich glaube, in dem normalen Vinyl ist ein ganz leichter Kohleanteil drin, der für eine höhere Reibung sorgt. Ich glaube aber, dass der Effekt zwischen einer Single und einer Maxi-Single so viel größer ist, als das, dass es schlecht ist. Also, weil du einfach viel mehr Platz hast für die Rillen und die Platte auch viel schneller läuft im Verhältnis, weil es viel weiter, also der Radius größer ist. Das macht es auf jeden Fall wieder wett. Und ich habe jetzt verhältnismäßig okay eine Stereoanlage, ich höre keinen Unterschied. Die neue As I Lay Dying ist grün, durchsichtig, klingt super.
Ja, ja, ich dachte fett. Nur...
Ich meine, die Sachen sind jetzt so geil produziert mittlerweile, dass es alles super klingt. Im Vergleich zu damals, wenn du eine Metal-Platte von vor 40 Jahren auf...
Ja, kannst du ja vergessen.
Da denkst du, die haben das im Radio, mit dem Radiorekorder aufgenommen. Das ist
unfassbar. Und wahrscheinlich war es so.
Vielleicht, ja. Aber das ist echt, fand ich sehr schön. Buntes Vinyl, das freut mich einfach unfassbar. Weil das...
Ja, zu Recht. Das ist was Schönes.
Ja.
Schade, dass man die nicht genug Platz hat, um die dann auszustellen auch.
Ja, das stimmt. Stimmt. Ich habe nur so ein Aufstellding in der Tat, dass ich die Platte, die ich aktuell höre, da stelle ich das Cover auf.
Ja.
Und das ist eben bei Stick to ganz sehr schön. Ein ganz rotes Cover, da ist so ein Mädchen drauf, die eine Blume gießt.
Oh Gott.
Keep Planting Flowers heißt die Platte. Ist aber sehr hartes, sehr ruppiges Zeug. Aber super. Das Konzert war gut, war gut. Das war eben, ich war endlich mal wieder an der Moshpit vorne, also ganz vorne.
Oh, das kann ich nicht mehr machen.
Und das Blöde war, normalerweise hat man ja so eine Vorbereitungszeit. Da wird dann, die Musik hört auf, dann geht's Licht aus, dann kommt irgendwie nix erstmal, dann kommt das Intro und dann geht's los. Und da war es so, ich stand da so nix ahnend um mich rum, Leute, die auch nichts ahnend, da standen und halt, das Licht geht aus und die Band fängt an. Und das hat dazu geführt, dass alle sofort angefangen haben, Pogo zu tanzen. Und aber noch 50% der Gäste, die da unten standen, also etwa 500 Leute, ein zwischen halb und ganz volles Bier in der Hand hatten. Und wenn du nur versuchst, ein Bierglas in der Hand zu halten und gleichzeitig zu tanzen, und zwar wildes zu tanzen, mit Armen rumfuchteln.
Das ist schwierig.
Genau, und es gab eine Bierdusche, dass ich wirklich von oben bis unten geschlossen war. Und dann war ich unfassbar genervt, aber nach zwei Songs ging es wieder.
Ja, da trocknet man ja auch schnell.
Man trocknet schnell, aber in meinem Alter ist Moshpit, das ist nichts mehr für mich.
Du hättest vielleicht ein unangenehmes Gespräch führen können mit demjenigen, der dich mit Bier übergossen hat.
Ich habe da kurz dran gedacht, aber dann dachte ich mir, der streicht mir dann derart eine auf, dass ich nichts mehr hören kann. Und dann habe ich mich gegen das unangenehme Gespräch entschieden.
Aber wir sind Medias in Res. Unangenehme Gespräche.
Ist das dein Thema heute?
Das ist mein Thema heute. Oh. Ich meine, wir hatten jetzt Kommunikationssendungen die letzten paar Wochen.
Ja.
Gute Fragen, aktives Zuhören. Ist alles schön und gut. Funktionieren diese Methoden oder die Ideen, die wir da hatten, auch noch bei unangenehmen Gesprächen?
Was ist denn ein unangenehmes Gespräch?
Gut, dass du fragst. Ich glaube, man sollte das unterteilen, unangenehme Gespräche. Unangenehm im Sinne von, du würdest es lieber nicht führen, weil die Situation für dich unangenehm ist oder für deine Gesprächspartnerin unangenehm sein könnte. Weil du vielleicht Kritik austeilen musst, Kritik einstecken musst, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, weil du einen Fehler gemacht hast. Und dann möchte jemand mit dir ein unangenehmes Gespräch führen. Oder umgekehrt, als Chef von Angestellten muss man doch ab und zu mal unangenehme Gespräche führen.
Auch in der Familie muss man unangenehme Gespräche
führen. Richtig, gut, dass du das ansprichst. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden, wie wir an diese Themen rangehen. Private, in der Familie, mit Freunden unangenehme Gespräche oder jetzt im beruflichen Umfeld unangenehme Gespräche. Im beruflichen Umfeld ist es, glaube ich, noch einfacher, weil erstens gibt es Hierarchien, so blöd das klingt, aber dann ist schon klar, wenn du als Chef ein unangenehmes Gespräch führen musst, hast du per Definition eine stärkere Position. Im Privaten finde ich das viel, viel schlimmer. Als Beispiel, ich meine, du hast einen super netten Freund, den du ohne Ende magst. Und ihr macht eine 10 Stunden lange Fahrt im Auto. Und ich kenne das. Die andere Person hat wahnsinnigen Mundgeruch. Nein, das ist ein... Ich habe das in der Arbeit schon mal erlebt. Das ist ein wahnsinnig unangenehmes Gespräch, das anzusprechen.
Nimm den Kaugummi, du hast Mundgeruch. Das finde ich jetzt nicht so anstrengend.
Findest halt du das nicht unangenehm,
das jemandem zu sagen? Das finde ich jetzt recht trivial. Tankstelle anhalten, Kaugummi kaufen. Hier, iss. Also
und du putzt ihm dann noch die Zähne wahrscheinlich, oder?
Vielleicht bin ich da zu pragmatisch, aber wenn ich jetzt mit jemandem im Auto sitze.
Du bist zu unsensibel.
Wie zum Beispiel meine Schwester, die fragt mich dann, die nimmt dann einen Kaugummi und fragt mich, ob ich einen will.
Ja.
Und dann frage ich sie, ob das ein Wink mit dem Zaunpfahl ist, dann nehme ich natürlich einen, sonst nicht.
Die wollte einfach fragen, ob du einen Kaugummi
möchtest. Genau, aber wenn sie mich fragt, weil ich Mundgeruch habe, weil ich vielleicht einen Döner am Vorabend gegessen habe mit Zwiebeln und scharf,
ja,
mit dann alles. Ist es ja nur fair. Und dann will ich wissen, ist es sozusagen eine Belastung für dich, wie ich mit ihm hier? Dann nehme ich den Kaugummi. Wenn nicht, ich will kein Kaugummi.
Okay.
Also das finde ich noch nicht schlimm. Mundgeruch.
Was wäre dann für dich ein unangenehmes Gespräch?
Also ein unangenehm wird es dann, für Mundgeruch kann man nichts. Aber wenn die Person stinkt, nachhaltig, was an mangelnder Körperpflege liegt, du lachst, aber das ist, wenn du in den Nachrichtenportalen so ins Triviale runterkommst oder ins Panorama oder Vermischtes, kommt das immer wieder als Thema. Was tun, wenn Arbeitskollegen stinken?
Ja.
Also das scheint nicht so selten zu sein, weil sonst wird es nicht in, weiß nicht, Massenmedien stehen.
Ja.
Und das finde ich eher schwierig. Das privat geht das auch noch.
Weil da kann man dann sagen,
so schwer. Boah, krass, du hast Sport gemacht, oder? Und dann.
Ah, du versuchst es zu verpacken.
Ja, privat. Also, ja, doch.
Das ist natürlich. Ein bisschen abzumildern. Weil, wenn man neutral bleibt, ist das schwierig, jemandem zu sagen: Mich stört das jetzt, du riechst streng. Weil meistens kann man in dem Moment dann ja auch nichts dagegen tun. Es ist ja keine Dusche immer in der Nähe. Und generell finde ich das schon sehr hart, das jemandem zu sagen. Und ich hatte das interessanterweise, weil du es ansprichst, tatsächlich schon mal in der Arbeit. Da hatten wir eine Praktikantin und das war so. Ja. Und wir haben dann Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer es ihr sagen muss, weil... Es war uns sehr peinlich, also mir und meiner Chefin, es war super peinlich. Und natürlich auch der Dame war das auch sehr peinlich, weil für die war das, sie hat es nicht realisiert, aber das ist ja oft so.
Ja, aber wie kann man das nicht realisieren? Also man duscht sich und schmiert dann klein wenig Deo an seine Achseln, oder? Dann ist der Fall erledigt.
Ja, aber wenn man nicht duscht?
Ja, wenn man nicht duscht, ich meine, klar, sie zieht ja auch Klamotten an morgens. Wenn man keine Klamotten anzieht, kommt man nackt zur Arbeit, macht man aber nicht. Oh Gott, das ist aber das Problem.
Und wie bereitet man sich auf so unangenehme Gespräche vor?
Da muss man differenzieren, Mix, weil das ist es gibt unangenehme Gespräche, das ist kontextbezogen. Also ein unangenehmes Gespräch zu Performance ist was anderes als ein unangenehmes Gespräch zu einer Eigenschaft oder Verhalten. Mhm. Das ist ganz schwierig, weil was du ansprichst mit der Stinkerin, das ist eine unfassbar unangenehme Situation. Genau. Weil, wie du schon gesagt hast, man muss davon ausgehen, dass sie es ja nicht merkt und nicht absichtlich macht.
Sag
also
ich
niemand
denkt
ja, hey, die stinke ich voll, die Penner. Und dann ist es schwierig. Und dann ist es aber wie bei, also was habt ihr gemacht? Wer hat Schnick, Schnack, Schnuck? Hast du verloren?
Nein, ich habe gewonnen, Gott sei Dank.
Wie lief es denn dann?
Ja, peinlich. Einfach peinlich. Und Jana hat es gut gelöst, indem sie auch gesagt hat, liebe Blablabla, bla bla, mir ist das jetzt peinlich, das anzusprechen. Nur uns allen ist aufgefallen, du riechst nicht besonders gut, wenn du hier zur Arbeit kommst. Und es gibt ein Mindestmaß, was ich auch Rücksicht nehmen muss auf meine Kollegen. Und Ich weiß, das ist peinlich. Ist es wahrscheinlich auch für dich peinlich? Wir sollten es nur irgendwie lösen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Hat dir das noch nie jemand gesagt? Sind nur wir so extrem? Aber für uns ist es schwierig, unter diesen Umständen mit dir zusammenzuarbeiten. Das ist nichts Persönliches gegen dich. Also gleich ein Dampf weg von der Person an sich, sondern zu sagen, das sind jetzt Umstände, die zu unguten Gefühlen hier im Arbeitsumfeld führen und die wir einfach lösen sollten, weil es sind viele davon betroffen.
Okay, lass mich mal nachhaken.
Ja.
Die Praktikantin duscht sich aber jetzt, alles fein.
Ja.
Jetzt gibst du ihr eine Aufgabe, das läuft nicht, weil sie es verschludert und zwar einfach durch Unachtsamkeit. Dann machst du sie darauf aufmerksam, dass es so nicht geht, weil deine Kunden dir sonst ins Kreuz springen und es Ärger gibt für die Firma und somit für sie auch. Und das schafft sie dann nach einer Woche wieder nicht. Dann musst du ein unangenehmes Gespräch zu ihrer Performance führen.
Was weitaus weniger unangenehm sein
wird. Wie machst du das denn? Wie führst du das Gespräch?
Erstmal vorbereiten. Was genau ist passiert?
Ja.
Welche Konsequenzen hat dieses, ich nenne es jetzt grob Fehlverhalten dieser Person, welche Konsequenzen kann das haben? Denn von einer Praktikantin zum Beispiel kann ich nicht erwarten, dass sie das große Bild immer im Kopf hat.
Aber du kannst erwarten, dass sie eine Aufgabe, die du ihr gibst, die ja dann wahrscheinlich auch angemessen sein wird für ihre Skills, dass sie die erledigt. Genau. Vor allem, wenn sie es verschludert, ist schlecht.
Mhm. Und im Prinzip mache ich das so, indem ich einfach sage, pass auf, das und das ist schiefgelaufen. Woran lag's? Habe ich mich nicht klar ausgedrückt vielleicht, was zu tun ist? Hast du was falsch verstanden? Hast du dich nicht getraut, Rückfrage zu stellen, wenn du es vielleicht gar nicht so verstanden hast? Aber was ist hier passiert? Warum ist das so passiert?
Interessant.
Also ich gehe nicht los mit dem Finger und sage, das darf nie wieder passieren, ich habe dir doch bla 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 gesagt. Weil das würde auch nichts bringen. Das würde dann zu einer unangenehmen Situation führen. Und ich versuche dann tatsächlich den Menschen, die Person zu trennen von dem Verhalten. Ich kann ja immer sagen, auch im privaten Umfeld, du, ich mag dich ohne Ende. Und das, was du jetzt gemacht hast, das finde ich nicht toll.
Du magst eure Praktikantin ohne Ende?
Nein, als Beispiel jetzt.
Ach du liebe Güte.
Nein, im privaten Umfeld.
Wir müssen ein unangenehmes Gespräch hören.
Genau. Und versuchen wirklich, sich auf die Fakten zu konzentrieren und das möglichst ohne Emotionen. Auch wenn es manchmal natürlich so ist, dass man dann sauer ist, weil man dann ja selber den Anschluss bekommen hat von irgendjemand ganz anderen, obwohl man nichts dafür kann. Aber es tatsächlich zu fragen nach den Hintergründen. Hast du es vergessen? Hast du es nicht ganz verstanden? Ist kein Thema? Dann frag einfach das nächste Mal bei mir nochmal nach. Du musst hier keine Angst haben. Ich möchte nur, dass das beim nächsten Mal funktioniert. Wie kannst du dafür sorgen, dass es beim nächsten Mal funktioniert? So, in dieser Richtung. Weil ich möchte sie zum Sprechen bringen. Ich möchte ihre Sicht der Dinge hören. Und ja, wenn die Antwort ist, ich habe es vergessen. Klar, kann passieren. Ist es mir lieber, als irgendeine Ausrede zu suchen, sondern einfach zu sagen, raus mit der Wahrheit. Denn es kann immer was schiefgehen. Wir sollten nur darauf schauen, dass es in Zukunft nicht mehr schief geht. Und wenn es vielleicht auch meine Schuld war, weil ich dir das schnell hingerotzt habe, weil ich jetzt selber weg wollte, mach das und das und das. Wenn du unsicher warst, mich immer stoppen, nachfragen. Ich bitte nur in Zukunft, das darf nicht mehr passieren.
Weißt du, was du versuchst?
Nein.
Du versuchst, aus einem unangenehmen Gespräch ein angenehmes Gespräch zu machen. Und ich sehe es anders.
Okay.
Ich sehe es anders, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, die Ich-Botschaften aussenden. Und wir sind nicht im Kindergarten. Wir sind in einem Arbeitskontext und unser Kunde erwartet Leistung, sonst nichts. Der bezahlt nur für Leistung. Wie wir uns dabei fühlen, spielt für den überhaupt keine Rolle. Zu Recht. Das ist so. Es interessiert mich überhaupt nicht, wie sich der Weinrebenernter fühlt. Hauptsache, der Wein schmeckt gut am Schluss. Für mich erzählt einfach nur das Ergebnis.
Okay.
Natürlich ist es toll, wenn der sich wohlfühlt, aber wenn der Wein deshalb nicht schmeckt, dann ist es einfach eine Themaverfehlung. Also das geht nicht. Mhm. Ich finde, wenn jemand Scheiße baut in einem professionellen Zusammenhang, dann ist ein unangenehmes Gespräch ein unangenehmes Gespräch.
Ja.
Und dann ist absolute Klarheit gefragt. Dann ist gesagt, du, das war der Auftrag und das ist das Ergebnis. Mit dem Ergebnis bin ich absolut unzufrieden. Das nächste Mal will ich auf jeden Fall das Ergebnis, so wie ich das ansage.
Okay.
Wenn du das nicht kannst, bist du hier falsch. Das ist sehr gemein, aber damit ist schon mal klar, was meine Position ist. Meine Position ist nicht eine, du, ich versetze mich in dich hinein und wenn das nicht so gut läuft, du, dann sag's einfach. Dann mache ich es abends noch.
Nein, das
muss, also das ein unangenehmes Gespräch ist, ich weiß, worauf du raus bist. Das ist vielleicht auch, das klingt auch gut, aber ich glaube einfach, dass wenn man das dann sozusagen verweichlicht, dass man das Unangenehme nur in die Zukunft weiter delegiert. Und das kann man immer weiter mit halb Unangenehmen machen.
Das
und
ist somit, jetzt die Masterfrage.
Wenn du einmal eine Ansage und da auch hart bleibst und wirklich, also ich will jetzt nicht sagen übertrieben bist, aber klar machst, dass es so nicht geht und dass du enttäuscht bist und dass es so nicht mehr läuft, dann ist es eine richtig blöde Situation. Danach ist aber gut, weil dann ist es klar. Dann ist klar, was du für eine Haltung hast. Dann ist klar, dass du nicht zum Verarschen den Job machst und dass der Job auch nicht vergeben wird für jemanden, der dich verarschen will. Das klingt jetzt unfassbar krass, aber
ich wollte einfach
ein klein wenig das Kontra, weil ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag das auch gern, aber die Erfahrung lehrt einfach, dass es nichts bringt. Ein unangenehmes Gespräch ist ein unangenehmes Gespräch. Wenn du dich von einem Mitarbeiter trennst, dann gib das, ja, du kannst nochmal hier reinkommen und du kannst, nein, das ist, wir können mit dir nicht mehr zusammenarbeiten, wir haben zu wenig Arbeit oder deine Arbeit ist zu schlecht. Und dann sage ich noch, pass auf, ich habe dir das gesagt, das machst du nicht, nicht, lass uns Freunde bleiben, nein, weil man will nicht Freund bleiben, man will sich von jemandem trennen, man will aber sozusagen immer noch so ein kleines Brückchen, so ein kleines, na komm her, aber ich mein's doch nicht so böse und ich bin der gute Typ eigentlich, aber ich muss ja die blöde Message. Nee, du bist nicht der gute Typ. Du bist in dem Fall der Vorgesetzte und du musst, für dich geht's um die Firma. Die kommt zuerst und dann kommt das Einzelglück. Das ist leider so. Und ich finde das ganz stark, wenn man das schafft, was mir auch oft nicht gelingt, aber wenn man es schafft, wirklich durchzuziehen, dieses Unangenehme zu transportieren, dass klar ist, wow, da ist aber jemand echt angepisst. Und die Person kann da rausgehen und sagen, du bist ein Arsch. Aber wenn ich mit Schleicherkurs komme, sagt die auch, leck mich am Arsch. Dann sagt sie, leck mich am Arsch und das nächste Mal wird es wieder so.
Also das ist jetzt meine Masterfrage. Darf ich mal die Entlassungssituation ausklammern?
Mhm.
Wir bleiben bei einem Angestellten, der etwas nicht abgeliefert hat. Ich habe eine Version geschildert, wie man es machen könnte. Du hast eine andere geschildert. Beide sind legitim, denke ich. Die Frage ist nur, bei welcher Version besteht die Chance oder ist die Chance größer, dass das kein zweites Mal passiert? Wenn, ganz kurz noch, wenn in meiner Version, ich denke schon, dass ich klar gemacht habe, dass das nicht geht und dass das nächste Mal anders sein muss. Ich möchte jetzt vielleicht nochmal die Gründe wissen, keine Ahnung. Vielleicht sind es wichtig für die andere Person. Aber die Aussage ist die gleiche. Das geht so nicht. Beim nächsten Mal muss es anders laufen. Und wie können wir es machen, dass es anders läuft? Weil ich dann oft die Angst habe, nee, Angst ist jetzt ein großes Wort, Befürchtung vielleicht, gerade, sage ich mal, in dieser Praktikantensituation, da zu sehr drauf zu hauen mit Worten, dass die Einschüchterung vielleicht viel zu groß wird und dass dadurch eher noch mehr Fehler passieren durch Nervosität oder, ja, egal, ich mache hier nur ein Praktikum. Weil letztendlich geht es mir nicht darum zu sagen, du hast hier Scheiße gebaut und das geht so überhaupt nicht, sondern ich will nicht, dass das ein zweites Mal passiert. Und da bin ich nicht sicher. Vielleicht funktioniert das in beiden Versionen, vielleicht in der einen besser als in der anderen, ich habe keine Ahnung. Aber in dem Moment geht es mir jetzt nicht darum, den Macker raushängen zu lassen, zu sagen, ich bin in der höheren Position und jetzt kriegst du einen Anschiss, sondern ich will, dass das nicht nochmal passiert. Das ist mein Hauptziel.
Die Basis für Delegieren, du kannst, wenn du ein Geschäft führen willst oder sozusagen, wenn du Mitarbeitende führen musst, geht es nur durch Delegieren. Ein Manager, der arbeitet, macht einen falschen Job. So. Das heißt, Delegieren bedeutet, dass du Aufgaben jemand gibst, von dem du weißt, er kann sie lösen oder von dem du einfach davon ausgehst, dass er sie lösen kann. Deshalb, je nach diese Art von Komplexität wirst du an deine Praktikantin weitergegeben haben, gibst du aber vielleicht auch an einen Abteilungsleiter weiter als Geschäftsführer. Und du erwartest dann, dass die das lösen können. Und dieses mit sehr großem Nachdruck klarzumachen, dass es ganz schwierig ist, dann nicht abzuliefern, und wir hatten gesagt, sie hat es verschludert, durch Unaufmerksamkeit, durch, ach, ist nicht so wichtig, was auch immer, da finde ich ein klares Signal stärker und wichtiger, weil ich nicht will, dass die Person dann rausgeht und in der Kaffeeküche dann, ich habe das jetzt zwar nicht gemacht, aber das scheint auch wurscht zu sein, die waren locker.
Okay.
Der war locker, weil der ist nicht locker, weil dann ist das System des Delegierens leider im Arsch. Also das beruht auf ein sehr großes Vertrauen, und auch da finde ich, also nicht nur, wenn es darum geht, deine Position und deine Werte und Haltung gegenüber der Arbeit klarzumachen, sondern auch so ein Signal auszusenden. Leute, passt auf, wir sind kooperativ, aber wenn ich hier alles gebe, dass der Laden läuft, gebt ihr halt auch euren Teil, dass der läuft, weil ihr müsst auch euren Lebensunterhalt verdienen, und das können wir nur gemeinsam. Ich glaube nicht, dass dein Kuschelkurs, das kann jetzt, wir reden ja nicht von einem Schülerpraktikum, wo irgendeine verstörte 15-Jährige eine Woche hier ist. Also das ist was anderes, das ist ja eine Sozialdienstleistung, das hat ja mit Arbeit nichts zu tun, die nimmt man in den Arm und hier, mach mal und kopier die Sache. Also jetzt übertrieben gesagt, das ist ja was völlig anderes. Aber bei einem echten Praktikum, wo jemand was lernen möchte oder schauen möchte, passe ich in diesem Beruf, ist ein Monat da oder so, und du dann eine Aufgabe vergibst, dann ist es eine Praktikantinnen- oder Praktikantenaufgabe, und die muss erfüllt werden, weil sonst ist es im ganzen Laden eine falsche Haltung. Und du kannst vor allem deine Arbeit nicht machen, wenn du dich dann hinstellen musst und sagen musst, du, ja, habe ich das jetzt falsch formuliert oder Ding? Nein. Also du wirst schon in der Lage sein, deinen Bedarf so zu formulieren, dass man ihn schnallt, wenn man in der Position ist, in der man ihn kriegt. Und dann muss sich dein Gegenüber darauf einstellen, weil du kannst nicht bei 10 Mitarbeitenden, die du führen musst, dir für jeden einen Stil der Kommunikation überlegen, weil der eine braucht es dreimal so lang, der andere schnallt schneller. Das geht nicht. Also du hast eine Ansage, und die muss verstanden werden, und das muss man lernen. Vielleicht liege ich da aber auch falsch.
Ich weiß es nicht. Ich frage dich
das,
ja.
Das ist... Und eben die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es auf Dauer gesehen deutlich angenehmer ist, wenn es da einmal eine halbe Stunde sehr kalt ist im Raum, weil das dann einfach so ist. Und dann hat man das geklärt, Fall erledigt, dann spricht man 2 Tage nicht miteinander, weil alle wütend aufeinander sind, aber dann ist die Sache durch, und dann kennt jeder den Standpunkt des anderen. Und dann ist es kein so, ja komm, lass uns aufeinander zugehen und wo kann ich noch was tun, wo kannst du noch was tun? Nee, du kannst nichts tun. Mix, du kannst nichts tun. Wenn das ist auch ungerecht, weil wenn du 10 Leute hast und du hast 2 ganz Hilfsbedürftige, denen du alles 5-mal erklären musst, dann ist dann gegen sich die anderen, sag mal, was mache ich hier? Wieso liefere ich eigentlich ab? Die kriegen das gleiche Geld und
natürlich, quatschen den halben Tag. Ist jetzt eine Extremsituation. Worauf ich hinaus will, ist schon aus meiner Perspektive, ja, jetzt kommt das böse Wort Empathie, die gehört da schon mit dazu. Ich weiß, du funkst mir gleich dazwischen. Aber es gibt immer, für alles, was passiert im Leben, Arbeitsrealität, privat, es gibt immer einen Kontext. Und es gibt immer eine bestimmte Situation, die zu irgendwas geführt hat. Und ich habe so die Einstellung, vielleicht ist das manchmal gut, den Kontext mit zu betrachten und die Situation. Und wenn wir das letzte Mal gesprochen haben über aktives Zuhören, ist ja auch ein Gegenfeedback manchmal auch ganz gut. Klar, es muss schon ganz klar sein, ich mache die Ansage und du machst es. Aber diese Art von Kommunikation, da kann auch viel schief laufen. Und ich glaube schon, dass verschiedene Menschen verschiedene Arten von Ansprachen benötigen. Und natürlich, man muss ja weiterdenken, ich gebe dir völlig recht, wenn das jetzt zum 3., 4., 5. Mal passiert oder vielleicht sogar schon beim 2., ist es wieder was anderes, als wenn du einen guten Mitarbeiter hast, der seit 5 Jahren einen super Job abliefert und einmal Scheiße baut. Ich denke schon, dass ich den anders ansprechen muss.
Das ist aber kein unangenehmes Gespräch dann. Weil dann sage ich, du, pass auf, das lief nicht gut, mach das nochmal.
Genau.
Also das ist was anderes. Das ist kein unangenehmes Gespräch, heißt, wir sind in einer Eskalationsstufe. Sonst, ich weiß nämlich, was du meinst. Klar, ich mache niemanden rund, das hat keinen Sinn. Aber
und ich meinte auch mit unangenehmen Gesprächen jetzt nicht die klassischen unangenehmen Gespräche, die es in der Arbeitswelt gibt. Preisverhandlungen. Chef, ich will mehr Geld. Es ist ja auch irgendwie unangenehm, aber darauf kann ich mich vorbereiten. Da habe ich einen professionellen Background. Ich kann argumentieren, muss mir vorher eben meine Argumente überlegen und auch Beispiele bringen, warum ich jetzt mehr Geld verdient hätte ab nächsten Monat. Unangenehme Gespräche tauchen für mich viel mehr auf in Situationen, die nichts mit Professionalität im engeren Sinn zu tun haben, sondern jemand zu sagen, du solltest dich mal wieder duschen. Ja? Solche Geschichten, weil die schon sehr ins Persönliche gehen. Und das finde ich am schwierigsten, jemand zu sagen, gerade wenn ich ihn mag. Wenn ich den nicht mag, ist mir das wurscht, dann muss ich ja auch keine Zeit mit ihm verbringen. Aber gerade wenn ich jemanden mag, jemandem etwas Unangenehmes zu erzählen. Das sind für mich so richtig unangenehme Gespräche.
Aber ist es da nicht auch am besten einfach raus mit der Sprache? Natürlich. Nicht lang um heißen, es, ja. du weißt, ich mag dich saugern und irgendwie ist das, ich weiß es nicht.
Ja, du stinkst zu sagen, ist auch blöd.
Das ist blöd, aber man kann auch einfach sagen, du pass auf, hey, wenn du, sobald du reinkommst, musst du das Fenster aufmachen, du musst mehr duschen. Es geht so nicht, ich halte es nicht aus. Und dann kann er sagen, wow, fuck, tut mir leid. Sag ich, ja, jetzt entspann dich, ist ja nicht schlimm, dusche einfach. Also, dass man setzt den harten Standpunkt und dann kann man danach immer noch weichspülen, wenn man möchte. Aber es muss einfach mal gesagt werden. Und vor allem darf man sich danach nicht auf einen Kompromiss einlassen. Das
nur noch halb stinken.
Genau, ich dusche jetzt eine Hälfte. Was saugeil wäre. Dann dusche ich die Hälfte von der Seite, die
mich anspricht. Ja. Ja, gut.
Wir können,
jetzt warst du ein bisschen in Rage. Sehr schön.
Nein, gar nicht. Wir sind leider über die Zeit, aber wir können nächste Woche noch mal ein bisschen ans unangenehme Gespräch rangehen.
Gerne.
Und bis dahin überlegen, ob es nicht eine schöne Lösung gibt, auf die wir uns einigen können.
Dann machen wir dann nächste Woche weiter.
Super, Mix, danke.
Bis dann, ciao.
Ciao.